Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail Podcast. Die sonst an der Stelle übliche Vorstellung des Gastes kann ich beim heutigen Gast sparen. Denn Christian Lindner gehört seit Jahren zu den bekanntesten Politikern Deutschlands, war letztes Jahr sogar der deutsche Politiker, der am meisten gegoogelt wurde. Jeder von euch kennt ihn sicher. Unser Plan war eigentlich, alle Spitzenkandidaten der Parteien aus dem Bundestag vor der Wahl noch in den Podcast einzuladen. Dazu hatten wir auch extra eine Umfrage gemacht, ob von AfD bis Linke alle eingeladen werden sollen, und bei jeder Partei waren 80% von euch mindestens dafür. Abgesehen davon, dass eine Einladung natürlich nicht bedeutet hätte, dass auch alle zugesagt hätten, wird Christian Lindner jetzt aber der einzige Spitzenkandidat im Podcast bleiben. Denn durch die vorgezogene Wahl, den daraus resultierenden kürzeren Wahlkampf sowie einen längeren Südafrika-Urlaub von mir jetzt vor der Wahl noch, wäre es terminlich gar nicht möglich gewesen, alle Kandidaten unterzubringen. Dazu hatten wir auch letztes Jahr bereits Johannes Vogel, Julia Klöckner und Roland Koch zu Gast, und wir wollen ja auch weiterhin eine ausgewogene Mischung bieten und nicht zu politiklastig werden. Da Christian Lindner aber euer absoluter Wunschgast Nummer 1 war und das eigentlich seit Bestehen des Podcasts, immer wenn wir die Umfragen gemacht haben, wollten wir ihn unbedingt einladen und sind sehr froh, dass es auch geklappt hat, denn auch die Spitzenkandidaten haben natürlich wegen der vorgezogenen Wahl einen sehr engen Terminkalender und bekommen viel, viel mehr Podcast-Anfragen, als sie beantworten können. In dem Kontext auch direkt noch eine Bitte. Uns ist es nicht nur gelungen, mit Christian Lindner die Nummer 1 eurer Wunschliste einzuladen, sondern in der nächsten Podcast-Folge wird auch die Nummer 2 eurer Wunschliste zu Gast sein. Damit uns das zukünftig auch gelingen kann, wäre es extrem wichtig, wenn ihr unserem Podcast folgen könntet und eine Bewertung und gegebenenfalls sogar einen Kommentar da lassen könntet. Das pusht den Podcast nämlich extrem, deshalb sehr gerne kurz Pause drücken, folgen, bewerten, kommentieren, dann könnt ihr gleich weiterhören. Vielen Dank an all die es wirklich machen, denn jede einzelne Bewertung hilft uns da wirklich sehr, beim Algorithmus besser dazustehen. Zum Inhalt: Ihr habt dieses Mal so viele Fragen gestellt wie noch nie, deshalb seid bitte nicht sauer, wenn eure Frage nicht 1:1 im Wortlaut gestellt werden konnte, denn in der begrenzten Zeit war es natürlich nicht möglich, wirklich alle Fragen zu stellen. Ich musste deshalb einige Fragen zusammenfassen, aber ich denke, ich konnte so wirklich fast alles unterbringen. Wir haben unter anderem gesprochen über das Bürgergeld, über Kryptowährungen, Immobilien, über den Sparerfreibetrag, über ganz konkrete Einsparpotenziale des Staates, aber auch über aktuelle Themen wie beispielsweise die Migration. Viel Spaß beim Zuhören. Dann vielen Dank für Ihre Zeit. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Sie waren Wunschgast Nummer 1 der Community. Wir hatten eine Umfrage gemacht und die meisten haben sich gewünscht, dass es funktioniert, und umso besser, dass jetzt ein Slot gefunden wurde.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für das Interesse und die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Wir starten direkt mit einer Frage, die aus der Community mehrfach gestellt wurde, so oder so ähnlich. Da ging es noch um was Zurückliegendes, nämlich die Ampelkoalition.
Ja.
Und da wurde gefragt, warum wurde nicht früher die Reißleine gezogen? Das hat die Menschen sehr interessiert.
Es ist nicht trivial, eine Regierung zu verlassen. Dafür muss man wirklich sehr gute Gründe haben. Und ich habe, solange es geht, versucht, noch Lösungen zu finden. Im Nachhinein ist man immer klüger. Aus heutiger Sicht würde ich im November 2023, als ein Urteil des Verfassungsgerichts kam, anders agieren. Damals sind 60 Milliarden Euro Corona-Kredite, die Olaf Scholz mal umgebucht hat oder auf seinen Vorschlag hin eine Umbuchung vorgenommen worden ist, vom Verfassungsgericht verworfen worden. Die wurden dann gelöscht. Und das hat im Grunde die ganze Geschäftsgrundlage der Ampelkoalition zunichte gemacht. Aus heutiger Sicht wäre das der Punkt gewesen, wo man hätte sagen müssen, wir verhandeln neu oder es gibt eine neue Wahl. Ich habe es dann später gemacht, wegen der Wirtschaftskrise, als wir uns da nicht verständigt haben, weil wir keine Wirtschaftswende haben, entweder neue Politik oder neue Wahl, aber man hätte es eher machen können.
Und die Gründe von damals haben ja dann auch wieder mit reingespielt quasi, wo es ja dann auch ähnliche Themen ging.
Total. Und man sieht jetzt auch im Wahlkampf die großen Unterschiede, die wir damals nur intern besprochen haben. Also kurz gesagt, SPD und Grüne wollen gerne einzelnen Unternehmen, Technologien und Branchen Subventionen zahlen. Also fürs Elektroauto, für grünen Stahl und für Intel in Magdeburg. Und das läuft nichts, weil wenn die Standortbedingungen insgesamt schlecht sind, Bürokratie, hohe Energiepreise, hohe Steuern, geringes Arbeitsvolumen, dann kann man das auch nicht mit Staatsgeld ausgleichen. Und deshalb meine ich ja, wir müssen alle Rahmenbedingungen verbessern und dann sorgt die Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage, technologischer Fortschritt dazu, dass Wachstum entsteht. Das kann man nicht am grünen Tisch planen.
Ist wirklich ein sehr prägnanter Unterschied, vielleicht neben der Schuldenbremse so
den man sich auch ganz leicht merken kann, weil die Positionen ja quasi konträr sind, mehr oder weniger, die Konzepte.
Absolut, das ist eine ganz andere Denkschule. Das eine ist so eine gelenkte, subventionierte Staatsverwaltungswirtschaft und das andere ist eben die dezentrale, wettbewerbsorientierte, technologieoffene Form des Wirtschaftens.
Ja, alles klar. Andere Frage, die auch sehr oft gestellt wurde, war zum Bürgergeld. Ach, allgemein sehr, das sehen wir auch bei unserer Community. Und da war die Frage oder die meisten Fragen in die Richtung, wie sind denn da die konkreten Pläne der FDP? Ja, wie soll es mit dem Bürgergeld weitergehen?
Das Bürgergeld hat seine Erwartungen nicht erfüllt. Das war anders geplant. Und wenn etwas nicht so kommt, wie es geplant war, dann muss es korrigiert werden. Ich habe noch als Finanzminister Vorschläge gemacht. Erstens, der Regelsatz des Bürgergelds muss reduziert werden. Es ist zu hoch veranschlagt, weil die Inflation geringer ist, als damals die Erwartung war. Die Kosten der Unterkunft würde ich gerne pauschalieren. Das bedeutet also nicht mehr Miete und Nebenkosten, sondern du bekommst einen Pauschalbetrag, je nachdem, wie groß deine Familie ist, die Bedarfsgemeinschaft ist und in welcher Stadt du wohnst. Aber es wird nicht mehr quasi in Euro und Cent überwiesen. Das ist eine Anreiz, sorgsamer mit öffentlichem Geld umzugehen. Bei Pflichtverstößen Sanktionen, und zwar automatisiert, muss der Fallmanager nicht mehr entscheiden, sondern automatisiert. Dann Finanzkontrolle, Schwarzarbeit beim Zoll stärken, weil es gibt auch sehr fleißige Menschen mit Bürgergeld, die dann aber in Schwarzarbeit tätig sind. Und der letzte Gesetzentwurf, den ich als Finanzminister durchs Bundeskabinett gebracht habe, war wirklich beim Zoll die Finanzkontrolle Schwarzarbeit zu stärken als eine sogenannte kleine Staatsanwaltschaft, um auch gegen den Sozialleistungsbetrug vorzugehen. Mit den ganzen Maßnahmen kann man Milliarden Euro sparen. Und dann kommt noch dazu, dass ich die aus der Ukraine Geflüchteten aus dem Bürgergeld rausnehmen würde. Die müssen sollten einen eigenen rechtlichen Status bekommen, also Arbeitserlaubnis, aber Geldleistung nur auf dem Niveau des Asylbewerberleistungsgesetzes. Auch das spart Geld und erhöht Arbeitsanreize, und denn darum geht's ja.
Und mehr Leute in Arbeit sorgen wieder für neue Steuern, weil das wird ja gerne von ganz links ein bisschen vernachlässigt, dass man sagt, okay, wir sparen XY fürs Bürgergeld, aber die Summe, die dazu käme, wenn diese Leute arbeiten würden, das wird so ein bisschen überschlagen.
Also absolut.
Finde ich immer wichtig, das zu betonen.
Das sind Milliarden Euro genau in der Summe Sozialausgaben runter, Steuereinnahmen, Sozialbeiträge rauf. Und jenseits mal dieser fiskalischen Frage ist Arbeit auch soziale Teilhabe. Man trifft Menschen, man geht raus, der Alltag ist strukturiert. Und wenn man mal in den Arbeitsmarkt kommt, dann kann man auch aufsteigen. Man kann aus einem kleinen, vielleicht nicht angenehmen Job auch mal ein größerer, angenehmerer, gut bezahlterer Job werden. Und das gelingt nicht in einem Schritt, sondern da muss man die Leiter des sozialen Aufstiegs sprossenweise nehmen.
Und vielleicht Freunde finden, die einen dann auch abseits der Arbeit noch besser integrieren, wenn man schon beim Thema sind, Migration und so weiter.
Ja, stimme ich zu. Ist genau so.
Sie haben es gerade schon gesagt, ist auch ein Sparpotenzial da beim Bürgergeld. Daran anknüpfend würde ich gerne die Frage stellen, welche anderen konkreten Einsparpotenziale bei den Staatsausgaben sieht denn die FDP?
Unser Staatsapparat ist riesengroß geworden. Der beansprucht 1 Billion Euro im Jahr, aber er überzeugt uns nicht mehr durch die Ergebnisse. Also kurz gesagt, Bildung nicht gut, Sicherheitsgefühl der Menschen nicht gut. Eltern lassen die Teenager-Tochter nicht mehr abends allein auf die Straße oder in die Stadt gehen. Senioren sagen, ich fahre nicht mehr in die Stadt rein, ins Kino oder ins Theater, weil ich fühle mich nicht mehr sicher. Bundeswehr total vernachlässigt, Infrastruktur in keinem guten Zustand. Aber beim Einziehen zu hoher Steuern ist der Staat sehr gut, bei Subventionen ist er sehr gut, immer nur Bürokratismus und Vorschriften, für die dann auch Behörden gebaut werden, um das alles zu kontrollieren. Da ist der Staat sehr gut. Wir sind sehr gut, Geld ins Ausland zu überweisen, in irgendwelche Töpfe bei internationalen Institutionen, wo man gar nicht weiß, was daraus dann wird. Also kurz gesagt, wir müssen den Staatsapparat verschlanken. Dann können wir ihn an den anderen Stellen, wo wir ihn brauchen, die ich gerade geschildert habe, Bildung, Sicherheit, Infrastruktur, können wir stärker machen. Zweites großes Thema sind die grünen Subventionen. Deutschland will ja 2045 klimaneutral werden. 5 Jahre schneller als die EU. Bringt gar nichts. Es führt nämlich nur dazu, dass in Polen die Tonne CO2 ausgestoßen werden darf, die wir schneller eingespart haben. Also fürs Weltklima kein Effekt. Aber bei uns müssen wir zum Beispiel Steinkohlekraftwerke, die hocheffizient sind, abschalten. Das ist verrückt. Also schwarz-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen wird bis 2030 klimaneutral sein oder aus der Kohle aussteigen. Sorry, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Die wollen bis 2030 aus der Kohle aussteigen und dann werden da Kraftwerke alle abgeschaltet. Und auch gute Kraftwerke, die effiziente Steinkohlekraftwerke, kommen dann vom Netz und werden ersetzt durch Gaskraftwerke, die natürlich ready sind für grünen Wasserstoff, was nur geht mit Milliardensubventionen. To make a long story short, ich will gerne Klimaziel Europa 2050 erreichen, aber nicht schneller. Und das komplett technologieoffen. Das heißt, du kannst auch CO2 speichern. Man kann den Verbrennungsmotor auch mit synthetischen Kraftstoffen klimafreundlich machen. Es gibt jetzt in den USA diese neuen Kleinkernreaktoren. Google zum Beispiel und andere kaufen diese Small Modular Reactors, um ihre Rechenzentren für die künstliche Intelligenz klimaneutral und günstig zu betreiben. Warum erlauben wir das nicht in Deutschland auch? Es muss ja der Staat nicht finanzieren und organisieren, sondern einfach nur erlauben, dass man das darf. Also kurz gesagt, 2050, dafür weniger grüne Subventionen, mehr Technologieoffenheit, sind Milliarden, die wir einsparen.
Ich würde gerne noch kurz zurück zu den Staatsausgaben,
ja,
auch wenn wir jetzt schon weiter waren, weil wir uns das Credo den Gast aussprechen lassen und nicht wie in den Talkshows immer direkt reingrätschen. Genau, noch kurz in den Staatsausgaben, weil eigentlich die meisten Parteien oder fast alle versprechen ja, den Staatsapparat so ein bisschen zu verschlanken. Sie haben jetzt schon, ja, so ähnlich beim Wording, würde ich sagen.
Und dann machen wir es konkret.
Genau, deshalb wird die Anschlussfrage, das haben mich auch ein, zwei User gefragt, wie genau möchte denn die FDP den Staatsapparat verschlanken? Der Bundestag wird jetzt ein bisschen schrumpfen, das ist ja schon eine Sache, die quasi funktioniert. Wo gibt es denn da sonst noch Punkte, dass die Leute sich das mal konkret vorstellen können?
Umweltbundesamt einfach auflösen. Das sind 1.800 Beamtinnen und Beamte, aber die machen Sachen, die andere Behörden auch machen. Also Umweltbundesamt auflösen und die Beamten darin verteilen auf das Bundesamt für den Naturschutz und andere Behörden, die es nämlich auch gibt. Das spart am Ende hunderte Stellen. Und gleichzeitig ist es für die Bürger und die Betriebe eine bessere Verwaltung, weil wenn zwei Behörden zuständig sind, widersprechen die sich, dann dauert alles länger und wird teurer. Oder Bundesverwaltungsamt und Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen kann man fusionieren. Hat man schon einen Präsidenten und eine Personalabteilung und eine Haushaltsabteilung und so weiter eingespart. Auch Ministerien kann man zusammenführen. Bauen und Verkehr, Gesundheit, Familie, Soziales. Auswärtiges Amt und Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Wirtschaft und Arbeit. Die Ministerien kann man alle zusammenlegen. Dann spart man Staatssekretäre, Abteilungsleiter und so weiter. Und die Politik wird gleichzeitig effektiver, weil auch da eben der Sand aus dem Getriebe rauskommt.
Jetzt habe ich die Position von Ihnen oder von anderen schon so ähnlich gehört während der letzten Periode. Da stellt sich mir die Frage, was sind denn da die Gegenpunkte, was hält man da dagegen, warum sowas nicht geht? Also was haben da die Partner da mal gesagt, Rot oder Grün? Oder, weil mir fällt da jetzt gar kein Gegenargument ein, um ehrlich zu sein.
Vertrauen Sie mir, SPD und Grüne finden immer was. Also beim Klimaschutz sagen die, ja, Deutschland muss eine Vorreiterfunktion haben. Und da sage ich, nee, wir sind nur dann ein Vorbild, wenn wir zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg und Freiheit und Klimaschutz zusammengehen durch Technologie. Sonst sind wir kein Vorbild, sondern ein abschreckendes Beispiel. Beim Staat, ja, gibt es immer einen Grund, warum dann noch eine neue Behörde gemacht werden soll oder mehr Stellen. Nehmen wir ein ganz aktuelles Beispiel aus dieser Woche. In den USA haben private Unternehmen gesagt, dass sie 500 Milliarden Dollar in künstliche Intelligenz investieren. Und zeitgleich in Deutschland kündigt der Wirtschaftsminister Habeck an, dass er 129 neue Dienstposten, also Beamtenstellen, schaffen will für die Aufsicht über künstliche Intelligenz, also die Regulierung. Also die in den USA schaffen Wertschöpfung, wir schaffen Bürokratiewachstum. Und ich meine, das zeigt also in einer Woche den Unterschied, ne? In einer Woche das und da sind wir falsch abgebogen.
Wenn man das so nebeneinander setzt, ist der Kontrast natürlich krass. Anderes Thema, was die Community sehr interessiert, Kryptowährungen investieren allgemein. Sie hatten da schon einen Vorstoß zu einer, ich sage jetzt mal Bitcoin-Reserve, weil das Wort geläufig ist. Sie haben es, glaube ich, ein bisschen anders beschrieben. Vielleicht können Sie das einmal erläutern, wie das gemeint war, weil die meisten haben da, glaube ich, auch nur die Überschrift gelesen hinterher.
Also ich sage sofort was, ich fange nur vorne an. Also das Erste, was ich gerne machen würde, ist, bei der Besteuerung von Erlösen aus Kryptovermögenswerten würde ich den Freibetrag gerne erhöhen. Das sind jetzt 1.000 Euro bei Gewinn innerhalb des ersten Jahres. Das würde ich gerne erhöhen. Das Zweite ist, ich würde gerne sehen, dass ETFs zugelassen werden auf Kryptovermögenswerte wie Bitcoin. Da haben wir jetzt so ein Workaround in Europa. In den USA gibt es ganz reguläre ETF. Das reduziert die Hürde auch für Kleinanleger und Menschen, die vielleicht erstmal damit experimentieren wollen, die vorsichtig dahin kommen. Und dann habe ich einen Denkanstoß an die Notenbank gegeben. Ich habe nämlich gesagt, in den USA gibt es eine Diskussion, ob in die Reserve der Zentralbank auch Bitcoin aufgenommen werden soll. Auch in Asien gibt es die Diskussion. Und gegenwärtig hat ja die Notenbank Reserven in unterschiedlichen Währungen und auch Gold haben die als Reserve. Und ich habe gesagt, okay, Kryptoasset Bitcoin hat auch eine wachsende Bedeutung und denkt doch mal drüber nach als Experten bei den Notenbanken, ob ihr nicht auch neben Gold und Devisen Bitcoin braucht. Das war die Idee. Aber die ersten beiden Dinge, das ist das, was eher praxisrelevant ist für die Anleger. Das andere ist so eine Diskussion, die abstrakter ist, die ist ein bisschen weiter weg von der einzelnen Anlegerin oder dem Anleger.
Perfekt. Andere Frage, wie investieren Sie privat Ihr Geld und was war die erste Investition, an die Sie sich noch erinnern können und vielleicht sogar ein Learning daraus?
Ja, also die ersten Investitionen, das waren Aktien. Und das waren damals Titel wie Telekom, Deutz AG, erinnere ich mich, in meinem allerersten Depot gehabt zu haben. Deutsche Bank, Daimler hatte ich. Dann wurde ich ein bisschen übermütig, so mit 18, 19, 20. Dann habe ich auch rumgefummelt mit Derivaten. Also
die Börse machen die meisten durch.
Ja, Call- und Put-Optionsscheine. Und dann freust du dich, dass der Telekom Call 40, dass der super abgeht und stellst dann gerne nicht fest oder siehst darüber hinweg, dass die fünf anderen Optionsscheine, die du gekauft hast, alle total runter sind. Heute habe ich erstens habe ich Immobilie, also die selbstgenutzte Immobilie ist ja ein Riesenasset. Dann habe ich, wie vermutlich ganz viele ETF-Sparpläne, in die ich investiere. Ganz mini bisschen neuerdings auch Krypto. Das habe ich vorher als Finanzminister nicht gemacht, weil ich da einfach aus Compliance-Gründen gesagt habe, ich will unanscheißbar sein und habe keine Sachen, wo ich Einfluss drauf habe in meinem eigenen Depot, sondern nur Sachen, wo ich keinen Einfluss direkt nehmen kann. Also auf Bitcoin habe ich jetzt nicht direkt Einfluss, aber schon irgendwie übers Steuerrecht gibt es da einen Bezug. Als Minister hätte ich gar keine Regeln gehabt. Ich habe mich freiwillig an diese Compliance-Regeln gehalten, weil, hey, ich bin FDP-Vorsitzender, da wirst du immer sofort skandalisiert, wird immer versucht, was zu finden, wo du nicht sauber bist und so. Immer irgendwie wird da irgendwie nachgeforscht. Und deshalb ist mein Prinzip Unanscheißbarkeit, weil wenn es nichts zu finden gibt, dann hast du auch nichts zu befürchten. Jetzt ist das anders. Jetzt würde ich natürlich jetzt ohne Staatsamt auch in Einzelaktien gehen, aber ich habe momentan nicht so die Aufmerksamkeit, sondern arbeite deshalb marktbreit in Dow Jones und DAX, also auch jetzt nicht sehr exotisch momentan.
Warum Christian Lindner kürzlich Bitcoin gekauft hat, das habt ihr ja gerade gehört. Wenn ihr auch aktuell überlegt, Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu kaufen, kann ich euch Bitpanda empfehlen. Das ist der Anbieter, den ich und auch der Rest des Cash-Cocktail-Teams selbst nutzen. Bitpanda ist der führende Crypto-Broker Europas, hat mit über 500 Coins eines der größten Angebote und ist als einer der wenigen Anbieter auch BaFin lizenziert. Dazu kann ich euch ganz neu auch Bitpanda Fusion ans Herz legen. Dort könnt ihr eure Kryptowährungen nahtlos gegen Euro, US-Dollar und andere Währungen handeln und dies zu extrem niedrigen Gebühren von 0,25 bis 0,02%. Das Beste dabei ist, Bitpanda Fusion ist einfach eine Produkterweiterung und die könnt ihr direkt und einfach nutzen, wenn ihr bereits Kunde seid, ohne zusätzliche Registrierungsprozesse oder dass ihr eure Coins verschicken müsst. Den Link dazu findet ihr wie alle anderen wichtigen Links in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Podcast-Folge mit Christian Lindner.
Das versteht man natürlich. Spurenscheißbarkeit auch, nettes Wort. Hab ich das zum ersten Mal gehört, aber trifft es natürlich perfekt auf den Punkt. Und da steht, denke ich, auch jeder, dass man die Überschriften nachher nicht lesen will. Von mir hier wird die und die Branche gepusht, weil der Minister hat die und die Aktien im Depot.
So ist es.
Zumal man aus den USA auch oft liest, dass in den hohen Ämtern und die Minister auch sehr oft sehr gute Aktienrenditen erzielen und das so ein bisschen durch Kakao gezogen wird. Aber ja, die Amerikaner können es eher leisten, weil das dort nicht so kritisch generell beäugt wird.
Genau, bei uns wird ja der Kapitalmarkt selbst schon als Risiko und Spekulation und nichts für kleine Leute und so weiter gesehen.
Ganz gut passend zu einem Thema. Unser Thema Nummer eins oder die meistgestellte Frage in der Community, die Erhöhung des Kapitalfreibetrags. Die FDP hat da die Anhebung auf die 1.000 Euro beim letzten Mal durchgesetzt. Was wäre denn jetzt ein realistisches Ziel, wenn man denkt, okay, ein Partner, eher zwei Partner würden es ja wahrscheinlich werden. Was wäre denn da ein realistisches Ziel, was man so mal ansagen kann, weiß es nicht. Natürlich Wunschdenken, wir alle wünschen uns das. Wir hatten auch schon den Johannes Vogel zu Gast, da haben wir drüber gesprochen. 5.000 Euro wäre eigentlich sinnvoll, hatten wir ja so auch schon mal. Also ist das nicht völlig utopisch, aber in der heutigen Zeit vermutlich ein bisschen schwierig. Deshalb die Frage, was wäre denn so realistisch, wo man sagt, da könnte man jetzt schon die Erwartungshaltung ein bisschen in die Richtung.
Das ist ja immer in der Politik auch leider eine Art Tauschgeschäft. Also Koalitionsverhandlung ist Tauschgeschäft. Du sagst, du willst das und dann sagt der andere das und dann einigt man sich auf etwas. Es sei denn, zwei sind der gleichen Meinung. Ich glaube, wenn es eine schwarz-gelbe Regierung gäbe, dann wären die 5.000 Euro Sparerfreibetrag möglich. Das halte ich für möglich und deshalb, also die Leute, die AfD wählen, machen ganz, ganz, ganz viele böse Fehler, weil sie SPD und Grüne nämlich stark machen, neben jetzt den Gründen, dass die AfD nicht gut wählbar ist oder gar nicht wählbar ist und gefährlich ist. Aber die stärken SPD und Grüne und deshalb gibt es eben so eine Politik nicht. Also ich würde sagen, mein Wunschtraum wäre Sparerfreibetrag 5.000. Wenn das nicht erreichbar ist, das nächste Ziel wäre, dass der Sparerfreibetrag quasi mit der Inflation fortgeschrieben wird, dass also jedes Jahr steigt, indiziert wird und dass man nicht ausgeschöpfte Freibeträge aus dem Vorjahr oder aus dem Vorvorjahr auch in die Zukunft übertragen kann, weil es hat nicht jeder in jedem Jahr tausende Euro Kapitalertrag, weil irgendwann verkaufst du vielleicht Aktien und hast du 3.000 Euro plötzlich an Gewinn und dann kannst du aus der Vergangenheit was holen. Und das Letzte, was ich noch in dem Zusammenhang sagen will, ich bin für die Wiedereinführung der Spekulationsfrist bei Wertpapieren. Also haben wir ja bei Immobilie oder Krypto. Also wenn du, ich sage mal, ein Jahr oder zwei oder drei Jahre ein Wertpapier hältst, Veräußerungserlös für dich. Und also ich halte das deshalb für so sinnvoll und wichtig, weil gerade viele Jüngere heute ja ihren ETF-Sparplan haben und nutzen den, um Eigenkapital aufzubauen. Also dein Ziel ist, mit, was weiß ich, 30 will ich die eigene Immobilie kaufen, bis dahin spare ich Eigenkapital an. Das machst du im ETF-Sparplan. So, dann ist alles toll gestiegen. Dann verkaufst du das, was du fürs Eigenkapital angespart hast und zahlst darauf erstmal Steuer auf den Veräußerungserlös. Schmälert dein Eigenkapital. Dann kaufst du die Immobilie und zahlst auch nochmal Grunderwerbsteuer. Da hat also dann zweimal der Staat zugegriffen, nämlich beim Ansparen für das Eigenkapital für die Immobilienfinanzierung und dann nochmal beim Kauf. Und wie schwer wollen wir es eigentlich Menschen in Deutschland noch machen, sich selber was aufzubauen? Das ist ja mein Polizeibeamter. Das ist ein toller Job, da ist eine hohe Qualifikation, da ist ein Studium dahinter. Man ist Beamter und trotzdem für viele Polizeibeamte in Ballungsräumen ist es kaum möglich, eine Eigentumswohnung zu finanzieren. Und man, da sagt uns der was unser Problem ist.
Ja, das stimmt. Vielleicht andere Möglichkeit für den kleinen gemeinsamen Nenner ist, dass man sagt, okay, mit Eintritt in die Rente kann man steuerfrei nehmen. Vorher muss man zwar steuern, weil da ja immer das Gegenargument ist, ja, die ganzen Reichen und bauen sich Vermögen auf, wenn man sagt, okay, erst bei Renteneintritt. Und dann kann man ja immer noch einen hohen Freibetrag nehmen. Man sagt zum Beispiel bis zu 500.000 bei der Rente. Gibt es in anderen Ländern in ähnlichen Variationen so ein bisschen. Und dann kehrt man auch die Argumente aus von wegen, ja, die ganz großen Vermögen werden hier nur aufgebaut. Und das ist ja gar nicht so mit der Altersvorsorge, weil die Rente an sich, brauchen wir nicht drüber zu reden, ist nicht so zukunftsfähig in der aktuellen Form.
Also bei einer Zusatzidee für die private Vorsorge stimme ich total zu. Das ist ja unsere Aktienrente oder das Altersvorsorgedepot. Du sparst in ein Depot rein. Du bekommst 20 Cent pro Euro vom Staat als Förderung. Alle Erträge und Veräußerungserlöse bleiben darin steuerfrei. Zins und Zinseszins kann wirken über Jahrzehnte. Und dann in der in der Ruhestandsphase. Wenn du das rausnimmst, wird es versteuert. Genau, das ist ja unser Altersvorsorgedepot. Bin bei dem anderen, bei der Spekofrist, allerdings noch nicht, gebe ich noch nicht auf, weil wenn du das Kapital hast und es dann einsetzt, also zum Beispiel du sparst an und kaufst was von dem, was du angespart hast, wird ja zum Beispiel Mehrwertsteuer fällig. Also da ist der Staat ja auch mit dabei. Wenn du einen Kapitalertrag bis dahin hast in der Form der Dividende, die wird ja auch besteuert, da bin ich ja gar nicht dagegen. Das ist ja schon der Fall. Und dann auch nochmal den Veräußerungserlös. Also, naja, also ich jedenfalls finde es eine gute Idee.
Ja, die, die heute zuhören, die sind alle dafür. Während daher wird es jetzt wenig gegen Echo geben. Und ich finde,
wir sind schon dabei, die Koalitionsverhandlungen vorzubereiten. Hinten Partei.
Genau, absolut. Da muss man ja immer dann direkt mit den Freibeträgen argumentieren, dass nicht die Argumente kommen von wegen, es werden nur die Superreichsten unterstützt. Aber perfekt, umso mehr, wenn es das für alle geben würde. Eine andere Frage von User war, er hat das jetzt gelesen von dem Robert Habeck mit den Sozialversicherungsbeiträgen auf Kapital, Einkünfte und Erträge. Und er würde gern wissen, wie er das kurz und bündig in 20, 30 Sekunden kann seinen Arbeitskollegen erklären, die das eigentlich gut finden. Und sobald er länger erklärt, hören die gar nicht mehr zu. Deshalb war die Frage, wie er das kurz und bündig erklären kann, warum das Unsinn ist.
Kapitalerträge werden schon besteuert und zwar mit im Summen über 48%. Also, dass Arbeit geringer besteuert ist als Kapitalertrag, stimmt nicht, weil erst in der Aktiengesellschaft wird besteuert und danach die Dividende noch beim Steuerpflichtigen. Also es gibt die Gerechtigkeitslücke nicht. Das Zweite ist, das Ding ist unausgegoren. Zahlst du dann auch als Privatversicherter, zum Beispiel als Beamter, Sozialbeiträge, obwohl du gar nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung bist? Wie soll das gehen? Das Dritte ist, du kannst ja Gewinne und Verluste bei Kapitalerträgen gegeneinander rechnen. Wie ist denn das bei Sozialbeiträgen? Kriegst du dann irgendwann die Sozialbeiträge auf den Kapitalertrag wieder zurück, wenn du mal in einem Jahr einen Verlust hast? Also das Ding ist total unausgegoren und dahinter steht am Ende auch die Abschaffung der Wahlfreiheit zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Und davor warne ich, denn wenn man eine Bürgerversicherung macht, also alle Wahlfreiheit wegnimmt, dann wird das beginnen mit der Wahlfreiheit zwischen privat und gesetzlicher Versicherung, dann zwischen unterschiedlichen gesetzlichen und privaten automatisch ja auch. Du bekommst eine Einheitsversicherung und der nächste Schritt ist, dass die freie Arzt- und freie Therapiewahl auch noch abgeschafft wird. Dann haben wir die komplette Staatsmedizin. Das steckt auch hinter dem Vorschlag von Robert Habeck.
Ja, das ist natürlich interessant und spannend, so den nächsten Step schon aufzumachen.
Ich glaube, da hat er gar nicht selber so überrissen, um was es da geht.
Ja, da muss man jetzt kein Experte sein, um zu wissen, dass solche Vorschläge auch oft von Leuten aus der zweiten, dritten Reihe kommen und die das dann formulieren. Und das kann also gut sein, dass das so ist, wie sie auch sagen.
Ich fürchte, ja.
Und es klingt auch vor allem nach einem Bürokratiemonster, wenn man sich nur ein paar Auszüge durchschießt.
Absolut. Auch so die Idee, ja, es sollen ja nur die besonders großen Vermögen, bedeutet aber ja trotzdem, dass bei jedem Kapitalertrag geprüft werden muss, ob der Sozialbeitrag kommt oder nicht. Das heißt also, selbst wenn die sagen, es sollen nur ganz wenige zahlen, entsteht trotzdem für alle eine Prüfungsbürokratie. Und wenn dann nur ganz wenige zahlen, dann wird ja auch die Einnahme relativ gering sein. Und dann haben wir plötzlich mehr Bürokratiekosten als Einnahmen für die Sozialversicherung. Also das ist absolut unausgegoren.
Und wer denkt, dass irgendwelche Milliardäre ihre Aktien in ihrem Privatvermögen haben, der hat sich sowieso mit der Materie selten beschäftigt. Denn bei den ganz, ganz Reichen gibt es dann in der Regel Konstrukte und Möglichkeiten. Und
die sind auch nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Da sind wir wieder bei der Bürgerversicherungsfrage.
Das sowieso nicht, nein. Andere Frage zum Thema Investieren. Welche Maßnahmen schlägt die FDP vor, um mehr Menschen den Zugang zu Wohneigentum zu ermöglichen, sowohl für den Eigenbedarf als auch, wenn es ums Investieren geht?
Wir sparen schon über die Grunderwerbsteuer. Ich würde sehr begrüßen, wenn wir einen Freibetrag bekommen für die selbstgenutzte Immobilie. Das heißt, du kaufst für dich und deine Familie eine Wohnung und du musst keine Grunderwerbsteuer zahlen, wenn du selber darin wohnst. Da kann man einen Freibetrag festlegen. Das können ja die Länder machen. Das ist ja eine Ländersteuer, die Grunderwerbsteuer. Die fließt in den Länderhaushalt. Also sollten die das auch entscheiden. Ist ja auch unterschiedlich teuer, das Wohneigentum in Ländern. Also in Bayern ist es tendenziell teurer, die Wohnung pro Quadratmeter als in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Deshalb könnte das Land sagen, das eine Land sagt 800.000, das andere Land sagt 500.000 oder so. Also Freibetrag, das entlastet auch das Eigenkapital der Leute. Generell muss Bauen günstiger werden. Bauen ist sehr teuer geworden, immer neue Anforderungen, Lärmschutz, Brandschutz, Energieeffizienz und so weiter und so fort. Das heißt also, der Staat treibt auch die Kosten des Bauens.
Und die Schlagworte schrecken ab.
Na klar, es gibt Länder, die haben da nur eine Photovoltaikpflicht auf dem Dach. Es macht das alles teurer und erhöht dann nochmal zusätzlich die Hürde. Mit Blick auf den Mietwohnungsbau, also das Zinshaus, da sind es die Abschreibungen. Also attraktive Abschreibungen für die Schaffung von Wohnraum haben wir ja schon. Die sind ja von mir als Finanzminister sehr attraktiv gestaltet worden. Wenn jetzt das Zinsniveau runtergeht und die Baukosten sinken könnten, dann sind die jetzigen Abschreibungen super attraktiv auch wieder für Zinshäuser. Ja, es gibt übrigens noch eine Sache, wo wir jetzt über Erleichterungen beim Wohneigentum sprechen. Man muss sich mal ansehen, ob die, Wohnimmobilienkreditrichtlinie, ob die eigentlich nicht auch bremst. Die sieht ja so verkürzt gesagt vor, dass du eine Finanzierung nur dann bekommst, wenn du sie in deiner Berufszeit, in deiner Lebensspanne leisten kannst. Ist das aber eigentlich so lebenspraktisch, weil ich weiß gar nicht, ob ich in dem Haus, in dem ich lebe, 75 sein will oder ob das nicht nur für eine Lebensphase ist. Also in anderen Ländern, Großbritannien, kaufen die Leute ja teilweise so für 10 Jahre ein Haus. In Deutschland ist so das Bild, du kaufst dein Eigenheim und das Eigenheim verlässt du dann auch mit Füßen voran. Aber vielleicht willst du nur für die Phase, wo die Kinder klein sind, das Haus im Grünen haben. Und wenn die Kinder raus sind, weiß man schon, okay, mit 60 werden wir das Haus verkaufen. Wenn da noch eine Hypothek drauf ist, ist nicht schlimm, weil die lösen wir dann ab durch den Verkaufserlös und haben vielleicht sogar noch einen Gewinn gemacht über die Jahrzehnte. Und solche Dinge werden auch gebremst durch Regulatorik.
Oder manchmal auch ungeplant ist, das Haus muss behindertengerecht werden, was man ja auch nicht immer so einplant dann.
Also das eine Haus nicht mehr das Haus für die Familie, das Leben ist und auf Dauer, das kann ja jeder selber entscheiden, müsste ich auch in den Regeln wiederfinden. Und deshalb sollte es möglich sein, dass man durchaus auch eine Immobilienfinanzierung bekommt, wenn zum Eintritt in den Ruhestand beispielsweise da noch eine Belastung drauf ist, weil es kann ja der eigene Lebensplan sein.
Das stimmt. Eine andere etwas kritische Frage von einem User war, der auch FDP-Wähler ist, aber gesagt hat, dass das Schlimmste aus der vergangenen Legislatur findet er, dass die Grenze beim Elterngeld, die Einkommensgrenze von 300.000 auf 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen gesenkt wurde. Und da hat er auch im Bekanntenkreis jemanden, der deshalb seine Kinderplanung von 3 auf 2 Kinder reduziert hat, weil die knapp darüber sind, in der Innenstadt wohnen und einfach gesagt haben, okay, wir können an dem Punkt, müssen wir jetzt da umplanen. Und das findet er extrem dramatisch und auch schlecht, weil das natürlich wir zu wenig Kinder haben und das auch sehr kurzsichtig gedacht ist.
Der kann mir bitte mal direkt schreiben, weil damit würde ich mich gerne im Einzelnen beschäftigen, weil wer so ein hohes Einkommen hat, dass er nicht mehr im Elterngeld ist, ob dann das, was du an Elterngeld bekommst, so viel ist das ja nicht, bezogen auf so ein hohes Einkommen, da bin ich unsicher, ob das dazu führt, dass man wirklich ein Kind nicht bekommt, weil also ich werde ja gerade Vater. Und kann nur sagen, das ist sowas großartig Tolles. Also ich gucke es mir gerne mal an, wenn er mir schreibt. Ansonsten ist es so, dass ich das die Elterngeldreform noch ein bisschen anders gemacht hätte, wenn es nach mir gegangen wäre. Und am Ende wurden die Pläne ja auch modifiziert. Ich finde diese Einkommensgrenze, das war eher so die grüne Idee. Meine Idee wäre eher gewesen oder war auch, die zeitgleiche Inanspruchnahme von Elterngeld zu begrenzen. Also nach dem Motto, man geht, ja, Vater und Mutter gehen mit dem Kind 4 Wochen und machen irgendwie eine Reise, 4 Monate eine Reise und bekommen Elterngeld. Das ist ja nicht die ursprüngliche Idee. Die ist ja dafür zu sorgen, dass einer, der zu Hause bleibt und nicht arbeitet, nicht so einen großen finanziellen Verlust hat. Daraus haben aber Freunde von mir gemacht, mit dem Neugeborenen 3 Monate Neuseeland. Ernsthaft. Beide gleichzeitig Elterngeld. Und da würde ich sagen, das runter, zeitgleich ein paar Wochen, okay. Monat, okay, weil das ist die Eingewöhnungsphase mit so einem kleinen Wesen und so. Klar, die Family fährt hoch und so. Aber jetzt ist das andere ist nicht so gedacht. Da sehe ich eher den Einspareffekt und nicht bei einer noch weiteren Reduzierung der Einkommensgrenze, weil da gilt, was Sie gesagt haben.
Ja, jetzt wird eine oder andere sich denken, 150.000 Euro ist ja verdammt viel Geld, ohne dass ich jetzt das Schicksal kenne. In dem Einzelfall möchte ich noch anfügen, man weiß ja nie, wie die einzelnen Situationen sind. Manchmal gibt es Krankheiten, Schicksale, wie auch immer, wo vielleicht manche Menschen auch einfach viel Geld brauchen für gewisse Situationen. Und deshalb will ich mir da klar kein Urteil erlauben.
Ich biete mir da auch kein Urteil, deshalb sage ich ja gern mal schreiben. Christian.lindner@fdp.de und dann lerne ich was.
Dann haben wir noch 2, 3 Fragen zu anderen Themen. Hier vielleicht in die Zeit, die schon ein bisschen vorangelaufen ist, mit der Bitte um kürzere Antworten, dass wir dann noch ein paar Fragen abarbeiten können. Ein User auch schreibt, ich bin FDP-Wähler und hätte mal gern 3, 4 Schlagworte zum Thema Umwelt und Tierschutz, weil das für mich relativ wenig im Programm vorkommt. Für was stehen da die FDP?
Also Schlagworte ist ein bisschen schwer. Also wir wollen einen Umweltschutz haben, der sich an absoluten Belastungsgrenzen orientiert. Und wir setzen auf das Verursacherprinzip. Das heißt, dass diejenigen, die eine Emission verantworten oder die Müll produzieren, dass die dafür zahlen müssen. Das ist vereinfacht die Idee, weil wenn du für etwas zahlst, versuchst du Kosten zu sparen, also reduzierst Emissionen, weil du Kosten sparen willst. Beim Tierschutz, das ist eine Frage der Landwirtschaft. Da geht es darum, dass wir zum Beispiel der Landwirtschaft, dass wir angemessene Standards haben für die Tierhaltung. Oder dass zum Beispiel, das ist ein Anliegen der FDP, die Lebendtiertransporte, dass die reduziert werden, weil das für die Tiere eine enorme Stresssituation ist. Und deshalb muss man darauf achten, dass die nicht quer durch Europa transportiert werden. Da werden sie gehalten und gezüchtet und an der anderen Stelle findet dann die Schlachtung statt und dazwischen fahren die dann durch ganz Europa. Das finde ich einfach unwürdig hinsichtlich jetzt der Würde auch des Mitgeschöpfs.
Ja, spannend.
Ja, es betrifft ganz viele. Also ich bin ja selber sehr im Naturschutz aktiv, jetzt in der Form, dass ich Jäger bin. Das ist eine Form der natürlichen Fleischproduktion und des Naturschutzes. Das ist kein blutiges Hobby, liebe Community, sondern das ist aktiver Naturschutz, weil unsere Wälder nur ihre Biodiversität erhalten können, wenn man auch das Wild kontrolliert. Und ja, genau. Und deshalb ist das auch mir ein Anliegen, das Thema.
Noch eine kleine Frage zum Thema Migration. Er hat uns geschrieben, ich bin Grundschullehrerin und in meiner Klasse können 11 von 16 Kindern kein Deutsch. Ein Mensch hat mir mal auf die Beweggründe zur Einwanderung gesagt, unsere Familie hat mir erzählt, wir gehen nach Deutschland, weil dort liegt das Geld auf der Straße. Ich fühle mich, wenn ich meine Probleme anspreche, direkt so ein bisschen in die rechte Ecke gedrängt. Welche Position hat die FDP, die mir helfen?
Kontrolle, Konsequenz, Begrenzung von irregulärer Migration nach Deutschland. Wir haben es viel zu lange denen leicht gemacht zu kommen, die nur in unseren Sozialstaat einwandern wollten und viel zu lange denen schwer, die hier im Arbeitsmarkt ihr Glück suchen wollten. Das müssen wir umkehren. Wir haben in der Ampelkoalition schon einiges erreicht im Vergleich zur früheren Merkel-Politik, aber es ist noch längst nicht da, wo es sein muss. Wir brauchen robusten europäischen Außengrenzenschutz. Wir brauchen Abschiebegewahrsam für die Leute, die ausreisen müssen und vielleicht auffällig geworden sind. Siehe Aschaffenburg, diese schreckliche Tat. Jemand ist bekannt, dass er gestört ist, muss ausreisen und kann dann Kita-Kinder ermorden. Schrecklich. Da bringt ja nicht nur Trauer, sondern kalte Wut, wenn man sowas hört. Drittstaatenregelungen beim Asyl, also außerhalb Deutschlands Asylverfahren, außerhalb Europas. Die Dublin-Flüchtlinge, die eigentlich in einem anderen EU-Land auf ihr Asylverfahren warten müssten, die sollten in Deutschland gar keine Sozialleistungen mehr bekommen. Generell Bezahlkarte und Sachleistungen statt Geld. Da gibt es ja Umgehungstatbestände, dass man irgendwie sagt, ich habe jemanden, dem mache ich den Einkauf und kriege von dem Cash. Das muss geahndet werden, wenn man sieht, dass es diesen Missbrauch gibt. Ja, und wir brauchen Gespräche mit Afghanistan und bald Syrien, damit die ihre Staatsangehörigen wieder zurücknehmen, sobald der Flüchtlingsstatus hier erloschen ist. Also ich bin dafür, dass wir ein weltoffenes, vielfältiges, tolerantes Land bleiben. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass wir Kontrolle und Konsequenz haben. Denn wenn die Menschen in Deutschland das Gefühl haben, der Preis der Einwanderung oder unserer Solidarität mit Bedrohten ist der Verlust an Sicherheit und dass wir ausgenutzt werden, dann wird in unserem Land der soziale Frieden nicht zu halten sein. Dann profitieren nur die ganz rechts.
Wir kommen zur letzten Frage. Ich würde sagen, ist eine FDP-Frage. Okay. Die Vision der FDP für die nächsten Jahre im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation Deutschlands und den Wirtschaftsstandort.
Deutschland hat alle Chancen, weil wir kluge Köpfe, Know-how und Kapital haben, wieder eine echt prosperierende Wirtschaftsnation zu werden. Ich setze auf die Ingenieure und Technikerinnen, die wir haben, dass die Technologien entwickeln, die einfach sich in der Welt verkaufen, so wie das früher auch der Fall war. Ich setze darauf, dass wir, wenn wir unseren Mittelstand entfesseln, also von ärgerlicher Bürokratie und finanzieller Überlastung befreien, dass auch diese starken Unternehmen wieder in Deutschland investieren wollen und nicht woanders hingehen. Und ich glaube auch, dass wenn wir die Überstundenzuschläge steuerfrei machen und die Gehaltserhöhung sich in Netto bezahlt macht, dass dann auch mehr Menschen Lust haben, wieder noch stärker als bisher sich einzubringen, weil sie das Gefühl haben, sie arbeiten nicht nur für den Staat, sondern auch für sich selbst. Und dann entsteht wieder Wachstum und dann können wir uns wieder andere Dinge auch leisten.
Hoffen wir, dass es so hinhaut in ein paar Jahren. Vielen Dank für die Zeit.
Danke fürs Interesse und alles Gute.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.